Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem
gefütterten
Jan, hallo.
Und dem anderen gefütterten
Dom.
Hallo.
Ja.
Wir haben uns gerade Pizza reingehauen.
Ja, aber eine leckere, die war gesund.
Da war lecker.
Jalapenos,
lecker.
Oliven und Brokkoli.
Lecker.
Ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe.
Sehr viel Gemüse drauf, war bestimmt gesund.
Ja, das hat mein Darm wieder Charme.
Ja.
Gibt's auch ein Buch drüber, ne? Hast du mal gelesen?
Ja. Oh ja, hab ich gesehen.
Ja, ist gut, ist wichtig.
Ja, ja. Und dann mittendrin, dieses kleine Innenbuch nochmal, ein Anekdötchen zum Code.
Genau. Gut, Frage Nummer 1. Ihr sprecht viel über Gefahren in urbanen Gebieten. Gibt es eurer Meinung nach große Unterschiede in der Bedrohungslage zwischen Stadt und Land? Also ganz ehrlich, betonen wir wirklich immer so stark das urbane Gebiet? Okay, du wohnst jetzt halt in der Stadt, ich wohne in der Stadt. Ne? Also, ich weiß es nicht. Also, ich weiß, ganz ehrlich, gibt es große Unterschiede in der Bedrohung? Yeah. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, in was für einer Form von Stadt man lebt und was jetzt wirklich als Land definiert wird. Ja, wenn ich jetzt irgendwo wirklich nur auf einem klitzekleinen Dorf wohne und da leben nur 5 Leute, dann ist natürlich was anderes, alleine statistisch gesehen, ja, von der Wahrscheinlichkeit her, dass wenn ich mit mehr Menschen Kontakt habe oder auf mehr Menschen treffen, dass die Wahrscheinlichkeit dann potenziell höher ist, dass irgendwas passiert, ist natürlich ganz klar gegeben, ja. Aber die Frage ist halt jetzt eigentlich, wird jetzt hier gerade als Stadt und was wird als Land definiert, ja. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja eine Zeit lang mal in Euskirchen gewohnt, ne. Und Euskirchen, also wie gesagt, ich habe da sehr gerne gewohnt. Viele liebe, nette Menschen, auch Freunde. Ich bin da ja auch, ich komme ja aus Köln, aber habe eine Zeit lang halt dann auch mal in der Eifel gelebt und habe dann auch meinen Schulabschluss da gemacht damals und habe da auch Freunde gehabt und habe dann auch Freunde, klar. Und das ist alles gut, ja, aber man muss schon sagen, so in diesem Euskirchen selber, ne, schon alleine, was schon mal sehr interessant ist, einfach das Thema der Bahnhof da. Das ist halt so ein Dreh- und Angelpunkt für alle Leute, die kein Auto haben, weil viele Leute in Euskirchen, die jetzt nicht unbedingt in der Innenstadt wohnen, wohnen auf den Dörfern in ihrem eigenen Häuschen. Ne, ist ja alles okay, oder wohnen auf einem Mietshaus oder Mietswohnung irgendwo auf dem Dorf, und das ist eigentlich immer relativ sehr friedlich. So, wenn du jetzt aber in der Stadt selber bist, zum Beispiel in Euskirchen, da geht etwas rustikaler zu. Und alle Leute, die halt keine, wie soll ich sagen, sich kein Auto erlauben können oder noch keinen Führerschein machen dürfen, für die ist natürlich dann der Bahnhof Dreh- und Angelpunkt, dass man dann halt auch abends so von Euskirchen oder dass man tagsüber auch von Euskirchen mit seinem Junior-Ticket damals, ne, so dann nach Köln gefahren ist. Und dann kommst du
in
abends.
In die Zivilisation.
Genau. Ja. Dann kommst du halt abends dann wieder um 19 oder 20 Uhr, also schon dunkel, und der Bahnhof in Euskirchen ist halt wirklich ein Loch, ne. So, und da gibt es echt auch verdammt viel Kropfzeug, und jetzt ist die Sache einfach die, ich muss ganz ehrlich sagen, also abends um 22 Uhr in Köln am Hauptbahnhof fühle ich mich persönlich, habe ich schon immer und werde ich mich auch immer sicherer fühlen als abends um 22 Uhr in Euskirchen am Bahnhof. Es gibt ja keinen Hauptbahnhof, aber am Bahnhof. Weil das da einfach echt nicht von ohne ist. So, das heißt, es kommt halt auch dann so ein bisschen darauf an, wie so sein persönliches Empfinden ist. Ja, aber da ist halt echt einiges abgegangen. So, und ich weiß auch ganz genau, auch wenn jetzt meine Kinder, ne, also wenn die jetzt sagen, wir fahren jetzt durch die Stadt oder wir gehen jetzt ins Kino, fühle ich mich, wenn die auch abends schon mal ins Kino gehen, fühle ich mich ehrlich gesagt sicherer, wenn die das in Köln machen, als wenn die das in Euskirchen gemacht hätten und wären dann da irgendwie abends von Köln aus dann noch vom Kino quasi mit dem Zug dann erst noch nach Euskirchen gefahren und hätten dann wieder diesen berühmt-berüchtigten Bahnhof passieren müssen.
Also de facto ist dein Fazit dazu so ein bisschen, genau wie auch in Städten, musst du auf dem Land halt einfach wissen, wo du dich rumtreiben kannst und wo nicht.
Absolut.
Und sobald du das hast, tut sich da eigentlich nicht so richtig viel Unterschied.
Ja, eigentlich schon. Also man muss halt ganz klar sagen, natürlich hast du in der Stadt einfach
mehr Potenzial auf Leute zu treffen, ja genau.
Ja genau, es ist viel mehr Potenzial auf Leute zu treffen, aber auch mehr Potenzial auf nette Leute zu treffen. Ist einfach auch so, weil einfach mehr Menschen da leben. Es ist einfach so. So, und grundsätzlich sollte man, wie du schon so schön gesagt hast, grundsätzlich wissen, okay, wo gehe ich denn heute Abend hin? So, und wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei uns gab es damals früher so 50-Cent-Partys, ja, vor über 24 oder 22 Jahren.
Die gibt es auch heute immer noch.
Ja,
da weißt du auch immer genau, da ist richtig raue Stimmung.
Und da geht die Post ab so. Und das ist dann auch wieder vollkommen egal, ob das in der Eifel ist oder, was weiß ich, in Köln. Ne? Also, nichtsdestotrotz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich fühle mich, wenn man jetzt sagt, man nimmt so eine Kleinstadt wie Euskirchen oder mit einer Großstadt wie Köln, fühle ich mich persönlich in einer Großstadt einfach sicherer. Wenn wir jetzt sagen, ja, wir nehmen jetzt einfach ein kleines Dorf irgendwo in der Eifel, ja klar, dass man sich da natürlich sicherer fühlt. Wobei, da muss man halt aufpassen, dass natürlich vor 22 Jahren, wenn du dann zu Fuß, halb angetrunken, aus der Disco zu Fuß nach Hause gelaufen bist, ne, dass dich dann nachher so ein Golf-GTI-Fahrer überfährt, ne, so. Und dass du dann einfach tot am Straßenrand liegst. Also die Wahrscheinlichkeit,
die Dinger sind so tief, der überschlägt sich auch noch, wenn
ja,
er dich trifft.
Nein, aber jetzt mal im Ernst. Die Gefahr hast du dann da auch, ja, dass da irgendwas passiert, so. Oder wie vor ein paar Jahren passiert, ist eigentlich gar nicht zum Lachen, um Gottes Willen, das meine ich jetzt in keinster Weise despektierlich, wo halt irgendwie in Blankenheim eine Jagd stattgefunden hat, ja, und da haben sie einen Bauer von seinem Traktor geschossen.
Ja.
Angeblich war es ein Querschläger. Also, ich weiß jetzt nicht. Also,
Querschläger darf dir als Jäger eigentlich nicht passieren.
Quatsch, das war, das reden wir nicht drüber. Ich will jetzt keinem was unterstellen. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, überall kann was passieren, ja, aber ich persönlich, wie gesagt, wenn du auch in Köln, ja, aber in Köln ist es halt auch so, wenn du dann halt ganz genau weißt, in Euskirchen halt der Bahnhof oder in Köln, wenn du jetzt weißt, abends, wenn du dann da durch gewisse Stadt, so gewisse Fädel läufst oder Stadtteile, wo du halt auch weißt, dass da eher so wirtschaftlich schwach oder halt wirklich sehr viel Kriminalität halt herrscht, dann kann dir da halt auch was, dann, wenn du das halt weißt, wie du gerade schon gesagt hast, ne, dann lässt es am besten sein und gehst da gar nicht erst hin, ja, so. Und aber es war halt damals in Euskirchen halt echt immer lustig. Also wenn du dann aus Köln gekommen bist, dann hast du gesehen, so wie dann, wenn dieser Strom von Menschen aus dem Zug raus ist, okay, und dann alle auf dem Parkplatz gelaufen sind in ihre PKWs, damit sie dann wieder die Hotzone verlassen konnten. Ne? Also so, yeah, ich sitze im Auto, ich bin wieder safe. So. Ja, und
auch übrigens ein Thema, ne? Wenn ihr euch in die Autos reinsetzt, abends abschließen.
Ja, auf jeden Fall.
Das macht echt einen Unterschied. Reinsetzen, direkt Tür zu.
Ja. Wie ist es denn bei dir? Ich meine, du hast ja da, wo bist du denn? Du bist in Neuss, ne? Nee, nicht Neuss,
ja, also
sondern...
Ja, ich habe in ein paar Orten gewohnt. Also ich habe in Neuss gelebt, ich habe, also beziehungsweise in Karst habe ich eigentlich eher gelebt. Ich habe in Krefeld gelebt, ja. Ich habe in Bonn gelebt und ich habe in Köln gelebt.
Okay, lass mal Bonn außen vor. Was ist denn jetzt so mit Krefeld und, also Bonn kannst du eigentlich auch erwähnen. Wo hast du dich am sichersten gefühlt?
Bonn.
Bonn.
Mit Abstand.
Ja.
Also in Bonn hätte ich gar kein Problem gehabt, abends, also hätte ich Kinder, abends meine Kinder draußen spielen zu lassen. Okay. In keiner der anderen genannten Städten wäre das so gewesen. Vielleicht in Karst. Weil Karst ist halt so ein kleiner Ort, der irgendwie auch zu Neuss gehört.
Ist das so ein Stadtteil?
Ja, das ist so ein Ding, so eingebürgerte Stadtteil. Weißt du, ich meine, okay. Also das war mal ein eigenes Ding und dann ist es jetzt
so wie Ports. Ports war ja auch mal so ein bisschen unabhängig.
Genau,
okay.
Genau.
Wie viele Einwohner hat Karst?
Nicht wahnsinnig viele, aber sehr hohe, also einer der wohlhabendsten Stadtteile Deutschlands.
Ja.
So, und da bist du halt so, weißt du, ich weiß, also das ist nicht immer ein Indikator, aber da weißt du halt echt irgendwie genau da, hauptsächlich junge Familien, ne? Oder halt hier und da mal ein Rentnerpärchen so, relativ gechillt, jeder kennt jeden so ein bisschen. Das ist auch nicht so krass, ne? Aber also das war schon eine ganz nette Ecke, um da irgendwie, ne, da, das war, glaube ich, echt super. Aber da habe ich halt gelebt, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ne? Habe mal ganz kurz in Düsseldorf gelebt. Aber dann halt der Punkt war, so in Bonn war das halt echt wirklich dieses Ding von, du hast gemerkt, so als Corona so wieder so ein bisschen, als man wieder raus durfte, ne? Da hast du echt, du bist rausgegangen und da haben einfach nur Kinder irgendwie auf diesen Wiesen in Poppelsdorf da gespielt. Und also Bonn ist schon wirklich süß, solange du dich nicht aus, also es gibt halt auch da Viertel, aber in denen habe ich mich einfach wirklich gar nicht rumgetrieben. Hm. Also ich weiß, es gibt so Ecken in Tannenbusch, wo man nicht unbedingt unterwegs sein muss.
Bad Godesberg ist auch schwer.
Godesberg gibt solche und solche Teile, ne? Weil Godesberg war ja quasi dieser ehemalige, oder ist dieser ehemalige Diplomaten-Hotspot. Also nach Godesberg hin ist ja quasi auch der alte Bundestag, hier dieser UN-Campus da. Hm. Das ist alles Richtung Godesberg raus. Und da haben früher die ganzen Diplomaten gelebt. Da sind noch ein paar
Botschaften
oder und sowas.
Konsulate,
genau.
Ne?
Je nachdem, ja. Was, ne, gibt es beides da. Und also die Ecken sind in Ordnung, aber dann gibt es auch diese anderen Ecken, die irgendwie so ein bisschen abgefallen sind. Und da merkst du halt irgendwie komische Stimmung. Das kommt ein bisschen drauf an. Aber da, also so Bonner Innenstadt war eigentlich immer in Ordnung. So, ich habe da halt gelebt, da gab es das Bonner Loch nicht mehr. Das hat sich dann so ein bisschen verteilt. Aber auch da, ich weiß nicht warum, die Alkis haben da auch nie so bedrohlich gewirkt wie, also wenn ich hier zum Beispiel irgendwie am Neumarkt rumhänge, ne, das sind nicht alles Alkis, das sind sehr viele Leute, die auch irgendwie Heroin oder auch teilweise Meth irgendwie nehmen, genau. Und da merkst du, genau die Leute sind, also die gerade die Meth-Jungs und Mädels sind auch schon ordentlich aggressiv. Das hattest du da irgendwie nicht so. Du hattest da deine Alki-Truppe, ne, die waren auch eigentlich relativ gechillt. Ich habe nie so, hier in Köln habe ich das merkbar, wenn ich irgendwie nachts eine Folge nach Hause bringe oder sowas, auf einmal taumelt dir jemand so wildtunternd entgegen. Da ist so eine Abwägung, wo ich mir denke, okay, dem muss ich jetzt irgendwie aus dem Weg gehen, weil sonst sollte das eine Konfrontation geben, habe ich mehrere Probleme. Nummer eins, ich will die Person eigentlich gar nicht anfassen.
Mhm.
Und das nicht nur aus einem Ekel, sondern wirklich auch aus einem Sicherheitsbedenken. Nummer zwei, hatte ich einmal am Neumarkt, dass jemand einfach eine Nadel gezogen hat. Und da habe ich so, boah, muss auch echt nicht sein, ne? So, und das dritte Ding ist halt auch eben diese Mischung aus, gibt's auch ein sehr interessantes Buch so zum Thema Nazi-Invasion in Frankreich und Meth. Was Meth eigentlich mit deiner mentalen Verfassung macht.
Das ja, macht Crystal, dich aggressiver. Ne? Crystal Meth, genau. Die Panzerschokolade.
Genau. Macht dich aggressiver, macht dich weniger schmerzempfänglich, nimmt dir gewisse Grundinstinkte, die du eigentlich als Mensch hast, einfach komplett raus. Und jemanden auf Meth kannst du hauen und das juckt den nicht. Und da ist halt der Punkt, wo ich mir sage, okay, und dazu will ich halt auch einfach jemanden, der so sehr irgendwie, ne, wo ich echt schon, ich habe echt so meine Probleme mit Leuten, die hier irgendwie in Abhängigkeit hängen, wo ich mir denke, ich weiß gar nicht genau, wie ich mit den Leuten umgehen soll. Weil es ist eine Sache, wo ich merke, boah, es ist total tragisch und man möchte auf einer gewissen Seite helfen und auf einem anderen Rahmen sind diese Leute auch teilweise gar nicht darauf aus, Hilfe anzunehmen. Ne? Das ist dann so ein komisches Spannungsverhältnis, was du da hast. Und da merke ich halt immer wieder, das ist dann teilweise tricky und da ist echt immer total heftig. Und das habe ich zum Beispiel so stark wie in Köln nur in Berlin gehabt. Also Berlin und Köln tun sich da jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber das ist echt nicht ohne. Und das habe ich in diesen anderen Städten weniger gehabt. Krefeld hatte das auch sehr stark. Krefeld hat auch ein durchaus dickes Kriminalitätsproblem, weil durchaus auch sozial schwach. Und da ist halt auch eine interessante Entwicklung, die du hast. Krefeld war quasi das Tor in den Ruhrpott rein.
Ja, ne? Das heißt aber dann auch für die, die es nicht wissen, für die Drogen aus Holland ins Ruhrgebiet rein.
So, nämlich Umschlagestelle ist eigentlich genau. Eher so Duisburg, ne? Aber Krefeld und Duisburg haben eine gemeinsame Grenze.
Mhm.
Weißt du mal genau, wie das läuft. Und was ich ganz interessant finde, ist, Krefeld ist einer der Orte, wo Leute, die einen Asylantrag stellen, häufig als erstes untergebracht werden, bevor sie dann weiter verteilt werden.
Ah, okay.
Das ist mir, habe ich mehrere Mal mit Leuten...
So ein Erstaufnahmezentrum.
Genau. Also du kommst normalerweise in Bonn an und wirst dann teilweise nach Krefeld weitergeleitet. Das ist eine ganz interessante Sache. Und das in Krefeld hast du auch sehr viel Sozialbaustrukturen noch. Ne? Das heißt, das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Das heißt, du hast teilweise echt Ecken, die total Multikulti sind, was in gewissen Bereichen total cool und angenehm ist.
Absolut.
Und in gewissen anderen Bereichen halt irgendwie nicht so. Weil ich einfach merke, dass Krefeld zum Beispiel dazu geneigt hat, extreme Ghettoisierung vorzunehmen. Du hast Stadtteile, wo du einfach gemerkt hast, es ist noch stärker auch in Duisburg gewesen, wo du einfach gemerkt hast, die Leute werden hier aus ihrem sozialen Umfeld nicht rausgeholt. Das heißt, du hast eine Mischung aus, es gibt, die Programme gibt es vielleicht, aber aus irgendeinem Grund findet das hier nicht wirklich statt. Dass du halt einfach irgendwie eine Sprache lernst. Ne? Das war irgendwie, ist das da untergegangen. Und dann geht's auch darum, okay, da muss irgendwie Unterhalt laufen und wie auch immer. Und dann lebst du halt in einem Bereich von Menschen, die auch alle irgendwie mangelnde Perspektive hatten. Und da gab's halt auch echt hier und da einfach Konfliktpunkte. Und da ist mir auch irgendwann aufgefallen, eine total interessante Entwicklung in meiner Schule damals, dass so, weißt du, Söhne von zwei deutschstammigen, einer war Anwalt, die andere war dann Richterin. Und der Sohn hat auf einmal angefangen, im türkischen Dialekt so ein bisschen zu sprechen. Und da bist du so, wie, interessant. Also einfach nur, da bemerkt man so Dinge, die passieren nur in so einem Rührpott von ganz vielen Kulturen, wird da irgendwie alles mal zusammengeschmolzen und dann kommt da irgendwie was bei raus. Mhm. So. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir dachte, das war zum Beispiel teilweise total charmant, weil ich habe einfach da gemerkt, irgendwie, so wie ich da aufgewachsen bin, du hast halt viel Einfluss von, also zum Beispiel, ich bin halt total nah dann auch irgendwie am Islam aufgewachsen. Das heißt, du weißt halt auch, wie Leute ticken, die aus gewissen Kulturen kommen. Deswegen zieht bei mir diese Rassismuskarte zum Beispiel auch nicht so wahnsinnig gut, weil es ist halt einfach so, ich bin mit den Jungs und Mädels aufgewachsen.
Ja, aber du bist blond und blauäugig, du bist automatisch Rassist.
Das eh, aber ich meine halt einfach so, am Ende des Tages ist das Thema so, ich meine, du kannst mich nicht mit solchem Gedankengut gut catchen, weil ich einfach denke so, ey, ich bin mit den Leuten aufgewachsen, was willst du mir denn darüber erzählen?
Ja.
Ne? Und dann merkst du auch so, okay, total irgendwie gastfreundliche Familien und dies und das, und dann merkst du, ja cool, ist ja, wenn du jetzt diese Ansichten hast, ne, finde ich das problematisch genug, aber also du wirst mich da jetzt nicht reinziehen, ne?
Ja.
So, und da merkst du halt immer, ich glaube, dass die Städte, es kommt darauf an, wie die sozial eingebettet sind. Das heißt, ich habe letztens irgendwann mal eine Zusammenstellung der Top 20 Städte in Deutschland gesehen, die höchsten Einbruchsraten haben. Ich glaube, Krefeld war auf Platz 5. Platz 1 war Bremerhaven übrigens.
Oh ja, da geht auch die Post ab.
Und von den Platz 20, den Top-Platz 20, waren glaube ich 18 in NRW. Und da merkt man, das sind interessante Entwicklungen. weil man zum Beispiel auch heute immer noch aufzeichnen kann, okay, einen Kontrast zwischen West und Ost kannst du leider immer noch in ganz vielen Bereichen ziehen. Mhm. Dass du was siehst, irgendwie so, naja, de facto ist da keine Mauer mehr, aber rein wirtschaftlich, rein in ganz vielen Faktoren gibt es da Unterschiede in diesen beiden Bereichen. Aber zum Beispiel nicht eine Stadt aus Ostdeutschland war auf dieser Liste drauf, bis auf Berlin. Aber Berlin ist ja quasi auch eigentlich nicht, Berlin ist ja sein eigenes Ding. Mhm. Berlin ist wie Bayern, das gehört eigentlich gar nicht so richtig zu Deutschland dazu, ist sein eigenes Ding. So, und da merkst du halt, das sind so diese Bereiche, die da irgendwie rausfallen. Und das fand ich halt ganz interessant, wenn du halt mal siehst, okay, im Osten hast du halt weniger große Städte. Hier ist halt das Thema so, der ganze Ruhrpott ist halt eine der größten Megapolis, was ist der Plural davon? Polissen, keine Ahnung, aber der Welt. Hier leben, müsste ich mal gleich nachgucken, aber unglaublich viele Menschen auf so konzentriertem Raum, das hast du auch im Rest Deutschland gar nicht. Und da ist auf der Punkt, wenn du so ein großes Ding zusammenstauchst und dann auch noch sagst, okay, warum sind die hier im Ruhrpott zusammengestaucht gewesen? Normalerweise wegen Erzförderung. Das heißt, da ist entweder Kohle oder irgendein Erz geholt.
Steinkohle, nicht Braunkohle, Steinkohle, ja.
Genau, oder halt sowas wie, ich glaube, Kupfer wurde hier auch früher viel abgebaut oder so. Kann sein. Und diese Zechen kann man sich heute immer noch angucken, teilweise, super interessant auch. Aber da merkst du halt, die Leute sind damals als Arbeiter dahin gekommen und dann ist denen quasi die Lebensgrundlage weggebrochen. Und dann siehst du, was so der strukturelle Verfall dieser Städte teilweise beinhaltet. Hm. Ich meine, auch ganz interessant ist, ein Kumpel von mir wohnt in Wuppertal. Und das guckst du dir auch an als Stadt und merkst so, boah, das war mal richtig nett hier. Und heute ist das eher schwierig.
Ich habe letztens noch eine Doku gesehen über Gelsenkirchen, ärmste Stadt Deutschlands.
Krass, ärmste Stadt Deutschlands?
Ja, Gelsenkirchen in NRW, mittendrin.
Ist auch interessant, weil Gelsenkirchen hat auch so ganz schöne Stadtteile und dann so ganz gar nicht schöne.
Ja, aber da gibt's gar nicht, ja klar, das ist halt immer dieses Ding, du hast einmal diese Arbeiterviertel, du hast so die reguläre Stadt und du hast halt diese, ich sag mal, die Villen.
Fabrikbesitzerviertel.
Wobei, ja, genau, wenn sich dann da mal einer niedergelassen hat, weil die meisten haben ja dann eher in Düsseldorf gelebt. Ne?
Ja, obwohl auch in Essen, finde ich, ist das, also Essen, Mülheim, diese ganzen Ecken, ne? Alles um den Waldeneisee herum.
Ja, genau.
Unglaublich teure, dicke Butzen, wo dann so die ganzen Familien drin gelebt haben, die sich dann über Nazi-Gold finanziert haben. Ne?
Ja, ja.
So, während du dann auf der
anderen
Seite...
Also nicht alle.
Ich impliziere das einfach mal. Aber das ist halt der Punkt, wo du merkst, ne, so die ThyssenKrupps und sowas, ne, das sind halt die ganzen Familien, die dann halt auch
da
Arbeiterlager besessen haben. Und
ja,
dann hast du auf der anderen Seite halt diesen kompletten, also Essen ist auch echt heißes Pflaster. Mhm. Ne, so, und da merkst du diese ganzen Ecken. Deswegen auch, wenn wir über sowas sprechen, ne, das ist unser Referenzrahmen, wenn wir über so Sachen sprechen. Das ist so die Ecke, in der ich auch unter anderem aufgewachsen bin. Und da merkt man einfach so ein bisschen, ja gut, das hat halt auch schon nochmal ein bisschen anderes Klima irgendwie in so Ecken.
Ja.
Aber deswegen total interessant, mehr glaube ich, wie ist diese Stadt beschaffen? Weil ich glaube, Leipzig als Beispiel, warst du schon in Leipzig?
Mhm.
Da nehme ich die Stimmung gar nicht so wahr. Leipzig ist eine sehr, sehr gechillte Stadt.
Ich war bisher nur ein einziges Mal in den neuen Bundesländern und das war in Potsdam.
Ja, okay.
Potsdam ist ja, keine Ahnung, von dem ganzen Kudorf. Geld. Ja, nee, aber von dem ganzen Geld hier von Jauch und seinen Freunden. Das ist ja sowas von, das ist ja quasi wie Disneyland, ne? Also auf historisch.
Ja.
Das ist ja wunderschön, da haben sie sich ja da ein Fleckchen schöne Erde zusammengesetzt, ne? Also das ist ja traumhaft.
Das merkst
das
halt,
Ganze
du hast
da aufgebaut haben,
Berlin
die ganze.
Als diese zentrale Ecke,
ja,
wo einfach alles, was irgendwann mal in deutscher Kultur flexen wollte, hat sich irgendein Palast in Berlin gebaut. Das ist einer der wenigen Gründe, warum ich Berlin spannend finde. Die Szene finde ich total langweilig, aber die historische Betrachtung, wenn du durch Berlin gehst und du guckst, wer hat hier alles mal irgendwann seinen Pimmel auf den Tisch gehauen? Dann guckst du, ah, das hat der gebaut, das hat die gebaut, das, du läufst da durch und merkst halt, okay, das war einfach nur...
Die ihren Pimmel auf den Tisch gehauen hat.
Die hat ihren Pimmel auf den Tisch gehauen.
Ja, okay,
wir sind 2024, Mann.
Ja, ja,
so,
okay, alles klar.
Und dann läufst du halt so ein bisschen weiter und gehst dann nach Potsdam raus und merkst dann diese ganzen Schlösser, die da überall rumstehen.
Ja,
alles sich immer um Berlin und Potsdam rumgebastelt. Mhm. Was ich so interessant finde, weil ich glaube auch, dass Berlin eigentlich auch mehr oder weniger so aus den Dörfern entstanden ist, die sich zusammengelegt haben. Ne? Weil es ist hier in Köln ja auch ähnlich. Du hast halt Colonia, diese alte Römerfestung, die auch total relevant war für die gesamte...
Die Innenstadt.
Aber generell alles, was hier auch über Colonia ist total viel Kram gelaufen. Also ist auch für die Römer damals ein wichtiger Hub gewesen für viele Transaktionen. Und dann merkst du halt, okay, aber das ist nur das, was von den Ringen eingefasst ist, die Innenstadt. Und alles drumherum waren Dörfer, die irgendwann eingegliedert wurden.
Ja, ja.
So.
Ehrenfeld ist erst 1885 eingegliedert worden.
Tja, das ist ja quasi vorgestern im Vergleich dafür, wie alt die Stadt ist.
Zu der Geschichte. Da überlegt, dass wir jetzt über 2000 Jahre alt sind. Ne?
Und ich glaube, da kommt es halt wirklich stark darauf an, wo befindet man sich gerade. Und was ich zum Beispiel auch total interessant finde, ist, wenn du dir anguckst, in welchen Bereichen Deutschlands zum Beispiel hast du einen schwerpunktmäßigen Migrationshintergrund aus welcher Ecke? Weil du merkst zum Beispiel, dass im gesamten Ruhrpott zum Beispiel unglaublich hohe Migrationsrate aus der Türkei und irgendwie den arabischen Ländern. Das gibt es im Osten Deutschlands kaum in Relation. Da hast du aber sehr viele polnische Migranten oder russische Migranten zum
Beispiel.
Und
also mal Vietnamesen.
Ah, okay.
Aufgrund DDR. Der, die waren ja früher DDR, ne? Ja. Und das waren ja alles Brüder und Schwestern, kommunistische.
Kameraden.
Genau, ja, die Kameraden. Ey,
die haben, aber die haben auch einfach eine geile Sprachgebrauch. Genossen, muss man den lassen.
Nicht Genossen, Genossen, genau. Kameraden sagt die andere Seite.
Stimmt. Genau. Ich meine, sorry, genau. Ich habe absolut was durcheinander geworfen.
Ja, ja. Genossen. Genau. Nee, die haben sehr viel auch da, ne, und auch hier, genau, mit dem Zigarettenhandel und so in den 90ern, da gab es auch ganz wilde Geschichten, ne?
Ja.
Ja.
Aber da merkst du halt, wo kommt, du siehst immer so, okay, was ist so der Schwerpunkt des kulturellen Austausches. Mhm. Und ich habe zum Beispiel den Eindruck, wenn alles irgendwie Genossen sind, dann ist da mehr Durchmischung gewesen. Weil ich zum Beispiel merke, also ich glaube, ich habe irgendwann mal einen, ach, mit deinem Sohn und deiner Frau war ich doch mal auf einem Vortrag zum Thema Migrationsmusik in Deutschland. Und Hip-Hop. Dann quasi die Konsequenz Hip-Hop. Aber das ist interessant, weil die haben nicht mit Hip-Hop angefangen.
Nee, nee.
Sie haben erzählt, am Eigelstein, ne, auch Ecke Agnesviertel da, mhm, Eberplatz die Ecke, was da gab es irgendwie ein Label für Gastarbeitermusik. Mhm. Die haben dann quasi normalerweise auf Deutsch, aber sagen wir mal mit klassischen Instrumenten und Rhythmik der Heimatländer dann zum Beispiel türkische Musik, aber auf Deutsch gemacht. Total interessant. Und dann über so, wie ist das so eigentlich in Deutschland Arbeiter zu sein, ist ganz interessant gewesen, wenn man sich das mal heute anhört. Und dann haben wir uns das angeguckt und ich habe immer so dieses Bild davon gehabt, weil das ja Gastarbeiter waren und man ja auch Nachschub brauchte hier in Deutschland. Ich habe immer dieses Bild davon gehabt, weil mein Opa zum Beispiel so drauf war, weil der hat auf dem Bau damals total viel mit türkischen Gastarbeitern zu tun gehabt und die waren total dicke, weil das war halt so eine Sache, er war so, ey, ihr macht einen geilen Job, ne, so, und mein Opa war halt jemand, der total offen gegenüber Leuten aus anderen Ländern war, weil er halt gemerkt hat, boah, ich arbeite mit euch seit 20 Jahren, ihr seid tolle Arbeiter, ne? Das ist eine geile Geschichte, und dann merkst du, da war eine total innige Beziehung irgendwie, und ich, Idiot, habe in einem total naiven Bild irgendwie das auf ganz Deutschland abstrahiert, bis die mir dann uns da auf dieser Veranstaltung halt mal Bilder gezeigt haben aus Köln, und Köln gilt ja eigentlich als so eine relativ offene Stadt, aus den 50ern, 60ern, wo da irgendwelche an irgendwelchen Restaurantfenstern, keine Ausländer, wir bedienen keine Ausländer und sowas. Da merkst du so, boah, das ist auch echt, echt, echt alt in Deutschland, diese Mentalität. Und du merkst vor allem, ich meine, sag mal, das war jetzt irgendwie 55 oder sowas, ne? Vor 10 Jahren ist der Krieg durch gewesen. Das heißt, das ist noch so ein Gedanke, das ist aber direkt durchgeschwappt.
Ja.
Da merkst du echt so, heilige Scheiße.
Ja, und vor allem, du kriegst die Leute ja nicht alle umgeswitcht.
Genau, und guck da mal, merkst du halt auch.
Haben, vor 10 Jahren haben die noch in, keine Ahnung, gegen die Alliierten gekämpft, ja, und
ja,
haben quasi das Reich verteidigt, ja.
So, und auf einmal
und 10 Jahre später sind alle auf einmal Demokraten.
Ja, ja, wie ist das denn jetzt passiert?
Also das wäre eine krasse Entwicklung.
Aber ich glaube, dass das auch eine große Rolle spielt, dass halt zum Beispiel die türkischen Gastarbeiter damals sind, glaube ich, viel mehr noch mit der Einstellung hier rangekommen. Okay, wir sind jetzt für ein paar Jahre hier oder vielleicht eine Saison oder zwei oder wie auch immer. Und irgendwann geht es dann wieder zurück nach Hause.
Also die Deutschen haben das vor allem gedacht.
Die haben gedacht, die kommen.
Dann
also
sind die,
wenn du mal Bilder davon siehst, ist auch interessant, weil die so, da hat ja die Agentur für Arbeit wirklich in Istanbul wirklich Standorte aufgemacht, dann junge Türken irgendwie nach Deutschland rekrutiert, die kommen wirklich mit Anzug hier an und werden behandelt wie Dreck. Und da war, glaube ich, erst die Annahme wirklich noch so, hey, okay, wir machen das jetzt für eine Zeit, dann geht's irgendwie zurück.
Mhm.
Und irgendwann hat es im Laufe der Zeit verlaufen. Und ich glaube, das ist der Unterschied, wenn du zum Beispiel aus Vietnam rübergekommen bist und du dir halt dessen bewusst bist, weil die haben ja damals diese Kinderprogramme gehabt, wo die dann vietnamesische Kinder rübergeflogen haben. Kenne ich auch zwei Leute, die über das Programm nach Deutschland gekommen sind. Kenne ich sogar, und die Eltern von einem Kumpel von mir auch. Also da merkst du, da kenne ich sogar ein paar Leute. Und wenn du dann halt da irgendwie mal so ein bisschen reinhörst und merkst, okay, am Ende des Tages ist das wirklich noch, das war keine Migration, das war Asyl. Und da ist ein Unterschied. Und wenn du dann halt nicht absehen kannst, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, und die Leute sind auch als Kleinkinder dann teilweise hier hingekommen und so. Und du merkst halt, ich glaube, es ist viel leichter und also viel leichter irgendwie dann so ein Anschluss und sich auch dass da irgendwie auch eine Vermengung stattfindet, wenn die Annahme ist, ich bin hier, ich bleibe jetzt hier und ich werde von den Leuten, die hier sind, angenommen. Ich weiß nicht, ob es damals so war, kann ich überhaupt nicht einschätzen für die Leute in Ostdeutschland. Ich weiß nur, dass es im Westen wahrscheinlich unglaublich schwer gewesen sein muss, sich irgendwie hier überhaupt irgendwie einen Raum zu schaffen, in dem du überhaupt ankommen kannst. Weil du kommst hier an, hast große Erwartungen, ne, bist bereit, da irgendwie auch irgendwie echt ordentlich zu leisten und dann wirst du erstmal angespuckt. Sondern das ist eine Sache, die nach wie vor immer noch stattfindet. Ne? Unser gesamter Pflegesektor würde zusammenbrechen ohne die Migranten, die in diesem Bereich arbeiten. Für auch leider lächerlich geringe Gelöhne teilweise. Es würde zusammenbrechen, wenn diese Menschen hier nicht leben würden. Und dann wird es auf der anderen Seite immer Beschwerde, ja, nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Bist du so, Junge, was habt ihr eigentlich geraucht? Das ist doch gar nicht mehr. Und doch merkst du, diese Migration ist wichtig für für die Wirtschaftskraft eines Landes. Da werde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ist ein kompliziertes Thema, aber du merkst auch so, es sind wichtige Sachen. Und ich glaube, da kommt es auch stark darauf an, wie integriert sind Gruppen, wie stark konnte da Ghettoisierung stattfinden in diesen Bereichen. Und ich glaube, dass im Ruhrpott halt diese Mischung aus, du hast eh schon total sozial schwache Standorte, die aufgrund des Wandels raus aus dieser Beförderungs-, also wir fördern irgendwie Bodenschätze, rausfliegen und dann schmeißt du darauf eben noch eine Bevölkerungsgruppe, die quasi mit dem Ansporn, okay, eigentlich jetzt hier irgendwie als Gastarbeiter eingebunden zu werden, hierhin. Und dann schmeißt du quasi Leute in einen Raum rein, der eh schon diese Stellschrauben nicht richtig hat. Und da kann eigentlich auch nur dann so, das kann auch nichts werden irgendwie so. Und da glaube ich einfach, dass so viele Faktoren dafür sorgen. Also sei es die sozial schwache Struktur in diesen Bereichen generell, weil die Leute kannst du auch nicht einfach dann umausbilden. Jemand, der im Tagebau arbeitet, kann nicht nächsten Dienstag irgendeinen IT-Scheiß machen. Das ist nicht, was diese Person kann. Hm. Und ich glaube, das in Kombination mit, dann schmeißt man da irgendwie noch Leute rein, die dann eigentlich auch noch irgendwie Arbeit suchen sind in dem Kontext. Dann baust du quasi mit diesen Leuten auf die vorhandene Bevölkerung noch mehr Leistungsdruck auf, weil du sagst, hör mal, der da vorne macht das für die Hälfte der Kohle, ne? Dann schürst du da auch noch schön Aggression. Und ich glaube, so oder so hast du dann auf einmal halt so einen sehr entzündbaren Ruhepott halt eben geschaffen. Und da merkst du halt zum Beispiel, da ist der gesamte, ich glaube, da ist die gesamte Stimmung halt einfach ein bisschen anders. Weil da bin ich aufgewachsen und habe halt den Eindruck gehabt, so, boah, so richtig sicher bist du hier teilweise nicht. Und deswegen bin ich in Köln halt so, okay, hier hast du halt die Ringe, da bist du halt zu gewissen Uhrzeiten ein bisschen vorsichtig, dann gibt es ein, zwei andere Viertel, wo du auch aufpassen musst. Und dann guckst du einfach, dass du halt dich vielleicht vor den Leuten, die gerade dich total auf Meth zugepumpt, irgendwie mal scheel angucken, aus dem Weg gehst. Und dann geht das hier eigentlich. So. Aber auch Köln hat eigentlich eine total lange Geschichte mit organisiertem Verbrechen, wenn man drüber nachdenkt.
Ja,
also auch hier muss man aufpassen. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, das ist halt anders, wenn du halt so ein bisschen in Ecken unterwegs bist, wo das weniger eine sozioökonomische Struktur hat und es vielleicht mal einzelne Assis gibt. Aber wie strukturell ist das integriert?
Die Frage ist halt immer, inwieweit bewege ich mich aber auch in einem Milieu? Und wir haben dann wirklich Überschneidungen. Und oftmals, wenn das Milieu, ich will das jetzt in keinster Weise irgendwie hier glorifizieren oder so, ne, aber wenn die natürlich in einem gewissen professionellen Rahmen arbeiten, wollen die natürlich auch, dass auch Frieden herrscht.
Ja, du hast ja keinen Bock auf Aufmerksamkeit.
Genau, weil du willst ja keine Aufmerksamkeit haben, du willst ja dein Ding durchziehen. So, und das ist ja jetzt auch genau, wie wir das letztens gesagt haben, mit dieser Mokro-Mafia.
Ne? Die Jungs, die hier die
Anschläge genau, und jetzt hier irgendwelche Anschläge gemacht haben. So, das ist natürlich jetzt auch für die andere Seite, die dann irgendwelche Läden betreiben, wo irgendwelche Bomben hochgegangen sind oder sonst irgendwas, ja, natürlich eine absolute Katastrophe. Ja, weil jetzt haben die Leute Angst, dahin zu gehen. Passiert das vielleicht auch, wenn ich abends da feiern bin? Fragezeichen.
Du hast Zugzwang auch bei der Exekutive, die müssen auch irgendwie handeln, um zu zeigen, wir tun was, und damit bist du mehr wieder bei Rat. Es ist auf jeden Fall ein heikles Thema.
Das Interessante in diesem Bericht war aber, da zum Thema Gelsenkirchen. Da hatten sie dann teilweise auch Personen mit Migrationshintergrund gefragt, die selber jetzt Mitglied in der AfD sind.
Yep. Ja. Weißt du, was wir machen?
Was denn?
Wir sind bei 1:02. Das Thema finde ich sehr interessant.
Ja, lass uns das aber noch gerade zu Ende bringen, oder?
Lass
uns das gerade noch zu Ende bringen.
Ich glaube, wenn wir das anfangen, das ist nochmal eine halbe Stunde.
Ja, aber der Punkt ist einfach der, ich wollte das nur ganz kurz zusammenfassen. Und die haben halt gesagt, ja gut, der eine Mann ist halt Afghane, ja, die sind in den 80ern rübergekommen. Und die andere Frau ist halt, ich glaube auch türkische Wurzeln, ja. So, und war auch Politikerin, ich weiß aber gar nicht, welche Partei. Ich glaube, er war aber auf jeden Fall irgendwie auch Parteimitglied der AfD oder sowas. Und die haben sich dann halt sie haben dann irgendwie so gesagt, sie wollen halt gerne so die Werte bewahren, das, was sie so von ihren Eltern mitgegeben bekommen haben, die dann halt damals als Gastarbeiter rübergekommen sind, das heißt arbeiten, strebsam etc. So, und die beiden, was fand ich dann total interessant, beschweren sich dann über die ganzen osteuropäischen Zuwanderer, die wir jetzt gerade haben. Die haben sich ja die ganze Zeit über die Bulgaren und über die Rumänen beschwert.
Du findest immer jemanden, auf den du mit dem Finger zeigen kannst.
Ja, das fand ich auch. Wie gesagt, das war eine Dokumentation, ich glaube vom ZDF oder von Arte, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall, war für mich persönlich eine seriöse Quelle und ich fand das sehr interessant, einfach mal jetzt nur diese Perspektive zu sehen, wie die sich jetzt dann über andere Zuwanderer beschweren und dann sagen, ja, die entsprechen aber jetzt nicht unseren Werten, weil wir haben zwar Migrationshintergrund, aber wir würden halt gerne das, was sie damals so von ihren Eltern mitgegeben bekommen haben, was sie so als deutsch definieren, würden sie gerne behalten. Ja, so dieses Ganze. Also da habe ich auch so gedacht, alter Schwede, interessant, diese Perspektive. Ja, so. Und man muss auch ganz klar sagen, ne, also dein Gelsenkirchen, wer es jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber wie viele da jetzt auch ihren Müll abladen und dann liegt der Müll da auf der Straße und sowas, ja. Irgendwelche ausgeschlachteten PKWs und so. Und du denkst dann irgendwie schon so, wenn du da lang fährst. Ist jetzt schon so eigentlich nicht so mein persönlicher Standard als der Sicht eines Verwaltungsfachwirts. Ne? Also wenn das das Ordnungsamt sieht, dann würde man direkt mal schön mit der Störerauswahl anfangen und überlegen, wie man die Gefahr für die allgemeine öffentliche Sicherheit beseitigen kann. Sprich den Müll und was da alles so rumliegt und so. Also das sind mittlerweile echt Stadtteile. Das sieht wild aus. Ne? Da.
Das finde ich jetzt dann auch immer so schwierig systematisch einzufangen, dass man dann halt irgendwie sagt, weil...
Der Soziologe könnte das. Hättest du jetzt Soziologie studiert, der könnte das jetzt. Der könnte jetzt schön. Nee, Quatsch.
Ja, das ist das Thema, was ich dabei halt immer so schwierig finde, ist, wenn du halt merkst, du veränderst irgendwo eine Stellschraube und dann passiert irgendetwas. Und das ist vielleicht auch total gut darin, dein Narrativ zu stützen. Aber dann werden da so entweder sehr emotionale Verkettungen aufgebaut oder man neigt dazu, quasi Korrelation und Kausalität zu vertauschen. Also eins ist so und das andere ist auch so, wird dann ganz schnell zu, das ist so, weil das so ist. Das beste Beispiel, was eine Korrelation und keine Kausalität ist, ist so, 95% aller Serienmörder haben viel Brot gegessen. Die sind aber nicht Serienmörder geworden, weil sie Brot gegessen haben. Und da merkst du halt so, okay, ich kann zwei beliebige Faktoren aufzeigen. Das impliziert dann für jemanden, der es das erste Mal liest, vielleicht auch eine Kausalität, aber so funktioniert das nicht unbedingt. Und da merkst du halt in dem Rahmen, das wird da viel gemacht, dass gerne Dinge aus dem Kontext gerissen dann anders präsentiert werden. Zum Beispiel, wenn du in Zürich lebst, ist es so, du musst ganz spezielle Mülltüten benutzen. Sonst wirst du echt dick sanktioniert, wenn du das nicht machst. Ne? Ist echt ein Thema. Für jemanden, der in Zürich lebt, ist Köln wahrscheinlich das letzte Drecksloch. So, aber als jemand, der in Köln aufgewachsen ist, ist es halt so, okay, vielleicht gibt es da andere Standards an gewisse Geschichten und du guckst den anderen Ort an und sagst entweder zum Beispiel in Zürich, boah, die sind ja echt aufgeblasen da, ne? Das ist ja echt nervig oder die sind ja echt spießig oder wie auch immer. Gibt's auch immer dieses Klischee über Leute, die in Stuttgart leben oder um Stuttgart herum leben, ne? Die ist so, ah, das ist aber echt spießig oder sowas, ne? Und da merkst du, okay, zwei unterschiedliche Perspektiven. Ist einer davon jetzt besser oder schlechter? Weiß ich nicht. Aber es sind zwei Perspektiven. So, und dann hast du halt Leute, wo du sagst, okay, du verstellst irgendwo eine Stellschraube. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, so und so bist du erzogen oder du findest jetzt auch zum Beispiel als im Rahmen deiner damaligen Ausbildung ist das halt nicht so richtig gut, wenn da jetzt irgendwie ein Auto auf der Straße steht oder wie auch immer. Ich glaube, das ist eine berechtigte Emotion, die du in dem Moment hast. Was ich immer wichtig als Kontext finde, ist, was ist der Rahmen, in dem sich sowas verändert? In welchem Rahmen, in welchem Kontext findet sowas statt? Weil interessant finde ich immer, wenn du Leute nimmst und zum Beispiel ein Fußballstadion setzt. Auf einmal sind all die Vorschriften, die irgendwie im alltäglichen Leben stattfinden, ziemlich stark ausgehebelt. Du merkst, dann wird da mal zugemüllt, da wird da mal, ne, das ist dann mal eben kurz normaler. Oder auch ein sehr geiles Beispiel dafür ist immer, in Deutschland ist es sehr normal, dass du immer diese 1-Euro-Münzen in Einkaufswägen hast. Ne? In Staaten ist das nicht so. Und das ist ganz interessant, wenn du dir einfach mal anguckst, Leute, die ihren Einkaufswagen zurückbringen und wieder in diese Häuschen bringen, die machen das ohne irgendeinen Nutzen daraus zu ziehen. Das ist nicht im Sinne von, oh, ich will meine Kohle zurück. Es ist einfach nur, weil sie glauben, das ist richtig. Aber es hat keinen Nutzen für sie persönlich. Außer vielleicht so ein bisschen Spieltheorie-mäßig. Ich hoffe, andere machen das auch und dann haben wir hier einen möglichst aufgeräumten, ich sag mal, Parkplatz.
Ja, so sehe ich das, damit ich beim nächsten Mal nicht mehr den scheiß Wagen zusammensuchen muss.
Und das ist eine schöne Betrachtung. Aber dann guckt ihr an, wie viele Leute das nicht machen. So, und das ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, hier gibt es irgendwie einen Raum, in dem das nicht sanktioniert wird, wenn du das nicht machst. Und auf einmal ist so die Bewertung dessen, was ich da tue, ist auf einmal ein bisschen anders. Das ist diese klassische Nummer von wegen, es ist nicht illegal, den Einkaufswagen nicht zurückzubringen. Das ist nicht illegal, du kriegst keine Strafe dafür. Es ist nicht so, als ob das, aber trotzdem, machst du es oder machst du es nicht? Und ich finde, da siehst du immer auch an so öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel zugesaute Bahnhaltestellen, ne? Oder wenn Leute wie im Kino mit Popcorn rumschmeißen oder irgendwie so Geschichten, ne? Da merkst du auch immer, irgendwie der Kontext, in dem gerade etwas stattfindet, macht sehr stark irgendwie aus, wie stark die Menschen das Gefühl haben, dass sie sich um ihre Umwelt kümmern müssen. So, und dann denke ich mir halt immer, dass man bei vielen, ne, es ist immer ein bisschen kontextabhängig. Aber gerade wenn man sich halt betrachtet, okay, wie sehen zum Beispiel Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland aus? Ne? Diese Menschen haben nicht wirklich viel Perspektive da, wo sie leben. Und da ist immer so ein Punkt, wo ich mir denke, ich sage nicht, hey, weißt du was, es ist okay, die Umwelt zuzurichten, wie ich lustig bin. Ich bitte da immer nur um ein wenig Nachsicht für die Situation, in der sich diese Menschen befinden. So, und da ist halt der Punkt, wo ich mal wieder denke, ich habe das schon so, dass ich manche Tage nach Hause komme und so, nee, ich habe jetzt einfach keinen Bock, mich um den Haushalt zu kümmern. So, das ist jetzt einfach mal nicht drin, weil ich habe keinen Bock, weil ich habe den ganzen Tag das und das gemacht. Ich habe heute irgendwie überhaupt keine Zeit für mich verbracht. Ich mache jetzt mein Ding und scheiß mal drauf, ne? Und das ist halt eine Sache, wo ich das in meinem Raum dann tue ab und zu, ne? Und da ist halt die Frage, okay, wie weit lässt sich das nach außen abstrahieren? Aber das sind so ein paar Perspektiven, denen ganz gerne Leute fehlen, die halt irgendwie alles haben, was sie brauchen. Und das ist halt immer so eine Sache, ist immer schwierig, aber...
Aber zum Thema Flüchtlingsheim, ja, da kann ich dir halt eine interessante Geschichte erzählen. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob man Geflüchteter ist oder nicht, sondern es hat eigentlich was damit zu tun, ob man männlich oder weiblich ist. Wir haben nämlich so, es ist keine empirische Studie, aber wir haben damals zum Beispiel rausgefunden, als ich noch im Integration Point gearbeitet habe, ja, das war total interessant, und wir sind zum Beispiel jetzt irgendwie in ein Flüchtlingsheim reingefahren und keine Ahnung, Kunden zu besuchen oder sonst irgendwas, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel in ein Objekt gefahren sind, wo nur Männer gewohnt haben, junge Männer, Männer, egal wie, ja, ja, wurde das mit der Zeit immer chaotischer und verdreckter.
Ja.
Hat in diesem Haus, in dieser Unterkunft auch nur eine Familie gelebt, wo auch eine Frau anwesend war, ja.
Direkt anderes Grundgefühl.
Sofort, ja, nicht, mein anderes Grundgefühl. Das hat irgendwie, war es dann da auf einmal alles aufgeräumter, obwohl die einzelne Frau jetzt nicht alle Wohnungen, Zimmer da gemacht hat, für alle. Aber einfach, weil eine Frau zugegen war und die hat einfach ihre Wohnung alles sauber gehalten, alles ordentlich gehalten etc.
Und hat die Referenz geschaffen.
Hat die dann eine Referenz geschaffen. Ja. Und dann war das auf einmal ordentlich so. Und das Interessante ist auch, du siehst das auch teilweise, wenn du, das hat jetzt auf mein Beispiel jetzt, das hat nicht mehr was mit Flüchtlingen zu tun, sondern du siehst das auch, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Männerheim hast, ja, wo nur Männer sind, ja, so, und da ist keine Referenz irgendwie, in dem auch irgendwelche Personen dabei sind, die sagen, pass mal auf, das geht nicht, wir müssen ja sauber machen oder sonst irgendwas, mhm, ja, also irgendwie vielleicht so eine Art disziplinarischer Vorgesetzter, was weiß ja, ich, ja, ja, dann sieht das nachher auch aus wie Kraut und Rüben, ja, ja? Ich habe da auch mal eine interessante Doku gesehen über junge Männer aus Deutschland, die in so einem Wohnheim gewohnt haben, und dann haben die das einfach mal so ausgetestet, okay, wir lassen die jetzt einfach mal machen, ja, ja. Und das war nachher auch.
Ich glaube, das ist einmal so ein sehr männliches Ding, sich da oftmals nicht so drum zu kümmern. Da gibt es eine sehr interessante Serie auf TikTok zu. Ich habe TikTok nicht, aber auf wurde mir mal
TikTok gezeigt. TikTok, interessante, ja, Serie.
Ist und da war es dann so, dass halt eine Innenarchitektin, ich glaube, durch New York läuft und dann irgendwelche jungen Männer darum bittet, ey, kann ich mal dein Schlafzimmer sehen? Und dann sagen die so, ja, und dann geht es dann mit denen rein und zeigt halt mal so, wie junge Männer in New York leben, ne? Und sagt dann halt, sie verurteilt das dann nicht stark, aber der Ton der Serie ist schon so, wie kann man so leben? Und dann hast du quasi immer diesen Moment, wo dann irgendwie sie dann sagt, okay, ich gebe dir einfach mal ein paar Tipps, wie du das hier verändern könntest. Und dann manchmal machen die das auch. Das ist ganz interessant. Aber da geht es wirklich darum, du brauchst diesen Referenzrahmen. Mhm. Und das ist schon wichtig. Ich glaube auch, hätte ich nicht, also wär meine Mutter nicht so bewusst darin, wie sie ihr Lebensumfeld schafft, wäre das an mich auch nicht weitergegeben worden, glaube ich. Hm. Also ich glaube, dass meine Mutter eine große Rolle darin schafft, dass ich jetzt meinen Haushalt so gestalte, wie ich ihn gestalte. Und das ist schon wichtig.
Gestaltest du ihn inzwischen?
Oh mein Gott, du musst jetzt mal mittlerweile in meine Bude rein. Du warst ja schon lange nicht mehr da drin. Nee,
stimmt.
Ne? Oh, es ist schon...
Also das war jetzt kein Rant, aber du weißt, was ich meine.
Du musst, ne? du musst schon angucken, so, das ist mittlerweile schon sehr, sehr, erwachsen geworden.
Okay.
Nee, und das ist halt der Punkt, wenn ich mir so die ganzen Jungs angucke, die damals irgendwie in ihren Studentenwohnheimen gelebt haben, auch Katastrophe, ey. So, und das ist halt der große Punkt. Also du mischt halt diese Eigenschaft, die da Männer generell schon mal ein bisschen haben, aber da merkst du auch so, sonst läuft das ja auch hier. Hm. Aber das ist schon mal ein Faktor, dass gerade auch vielleicht, wenn Männer mit Männern zusammenhausen, ne, das ist ein Thema. Aber das andere, was eben auch noch mal reinkommt, ist, wenn du Leuten Perspektive nimmst. Ich meine, guck dir so eine durchschnittliche Schule an, ne? Und da guckst du auch an, was für eine Art Schule, und dann siehst du auch, dass die Verhältnisse in der Schule sich teilweise ein bisschen verändern, ne? Ob du jetzt irgend so ein total wohlbehütetes Gymnasium hast oder ob das eher so eine Gesamtschule wild durchgemixt ist oder dann halt auch eine reale Hauptschule. Und dann sagt, okay, wie viel Perspektive haben die Kinder, die drauf gehen? Und dann guckst du mal an, wie so die Sachbeschädigung da aussieht. Und dann merkst du halt, je weniger Perspektive Leute haben, desto mehr neigen sie dazu zu rebellieren. So, das ist halt eine Sache, wo du immer wieder merkst, okay, so kommen da so Konstrukte bei raus, bei denen du Menschen hast, die dann auch einfach wild randalieren durch die Gegend laufen. Aber es ist halt wichtig dabei zu verstehen, dass das natürlich gerne von populistischen Stimmen genutzt wird, um Stimmung gegen die Natur dieser Menschen zu machen. die sind ja einfach so.
Es hat nichts
und,
mit
oder, ja. Und oder auch gerne ja. So, ja, in deren Kultur ist das dann halt einfach so.
Nee, ja, das ist Bullshit. Das so. Ist ja das, was ich eben sagen wollte.
Genau.
Deshalb, wie gesagt, es hat was mit, wie du schon sagst, mit Perspektivlosigkeit zu tun und einfach
Frustration.
Frustration, genau. Jung sein, ja, so nicht gefestigt sein und dann ist es eigentlich vollkommen egal, wie man, wo man herkommt, ne? Ja.
Genau, und das ist halt, glaube ich, ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Betrachtung. Ja. Und da merkt man halt einfach, schaut euch da so ein bisschen danach um, in welchem Rahmen bewegt ihr euch da, wie viel Potenzial gibt es dazu, dass das stattfinden kann. Und das ist so einer der Indikatoren für Gewalt, dass du immer merkst, okay, Nummer eins, je perspektivloser ein Areal, desto schlimmer. Nummer zwei, wie viel soziale Einrichtungen hat ein Raum? Ich merke immer, dass zum Beispiel manchmal, sei es sowas wie ein Jugendzentrum oder sowas, ne? Wenn man sowas da hat oder eine Kirchengemeinschaft, die kann, das kann christlich, jüdisch, muslimisch, ist egal welche Glaubensgemeinschaft, aber sobald du eine gefestigte Glaubensgemeinschaft hast, sowas kann so einen Kontext auch stärken. Oder halt einfach generell irgendwelche Einrichtungen, in denen irgendwie so kultureller Austausch stattfindet. Das sind immer Räume, die sowas auch so ein bisschen ausbessern oder so. Aber wenn ich halt sage, okay, ich isoliere Leute, ich nehme ihnen die Perspektive und dann gebe ich ihnen irgendwie noch das Gefühl mit, sie sind irgendwie weniger wert. Das ist der Raum, wo richtig schön Gewalt und an der Unterfläche, also unter der Oberfläche schwelt.
Richtig.
Und da müsst ihr immer so ein bisschen so einen Blick drauf haben. Wenn ihr euch in solchen Gegenden umgebt, und das kann auch ländlich sein. Ich glaube, absolut. Das ist das, was du eben auch mit.
Weil das ist nämlich auch eine Perspektivlosigkeit.
Ja.
Ganz klar.
Wenn du nicht aus dem Dorf wegkommst und du willst aber eigentlich, und du hast nie irgendwie so richtig,
Ja, also ganz ehrlich, das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass Leute richtig krass mit Alkohol zu tun haben, war damals in der Eifel. Ne? Ja. Ich bin mit 14 umgezogen. Als ich 14 war, ich kannte das eigentlich gar nicht so, dass da die Leute großartig Alkohol konsumieren. Und als ich in die Eifel gezogen bin, die ersten zwei Wochen haben wir dann, da gab es eine Dorfparty, da hat eine 13-Jährige, eine 18-Jährige unter den Tisch gesoffen. Ne? Also diese Perspektivlosigkeit dann auch in der tieferen Eifel, auch auf den kleineren Dörfern, gerade bei den Jugendlichen, die ist halt auch sehr groß. Ne? Ja. Und auch in Bad Münstereifel, ne? Also was da in manchen Gymnasien da an Drogen umgeschlagen worden ist, alter Falter, ne? Das steht in keinem Kölner Gymnasium nach, ne? Also
und da wird dann schön einmal so der Abgrund, den man da empfindet, weggesoffen.
Genau. Ja, richtig. Und die Perspektivlosigkeit, genau. Also von daher, naja. Gut, dann würde ich sagen, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub, mein Lieber.
Ich danke dir. Ne?
Wir sind natürlich jetzt fleißig und nehmen auch direkt schon mal die Folge auf für nächste Woche. Dass wir jetzt heute quasi nur ein Thema geschaffen haben, aufgrund unseres Mega-Intros.
Da muss ich nur eine Frage beantworten.
Wir haben nur eine Frage beantwortet.
Aber die sehr ausführlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Im Fazit kann man wieder sagen, es kommt drauf an. Ja. Gut, ihr Lieben, also da würde ich sagen, Jan, schönen Urlaub.
Danke
und
dir.
Ihr da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.